Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Du hast verheißen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und daran halten wir uns fest und beten jetzt, dass du uns schenkst, das zu hören, was du uns sagen willst, nicht wegzuhören, das nicht zu überhören und dass du mir es gibst, richtig zu sagen. Und wir wollen das tun, dir zur Ehre. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben gerade die Geschichte von Zacharias und seiner Frau Elisabeth gehört in der Lesung von der Schwester Zapf. Und ich stelle mir das einmal vor aus der Perspektive eines Gottesdienstbesuchers. Wir sitzen also alle hier und warten. Und es geht nicht weiter. Jemand sollte auftreten und er kommt nicht. Man sitzt also und wartet und wartet und wartet. Die Gedanken laufen wie in einem Hamsterrad, was man alles tun könnte in der Zeit, wo wir warten. Man könnte mit den Kindern telefonieren. Oder vielleicht sich auch unterhalten, aber das geht ja nicht, weil es ein Gottesdienst ist. Irgendwann stellt sich Hunger ein, der Magen fängt an zu knurren, man rutscht auf dem Stuhl hin und her und reckt den Hals. Wenn es doch endlich weiterginge. Wenn man im Theater wäre, könnte man pfeifen und sein Geld zurückfordern. Aber wir sind ja im Gottesdienst, da geht das nicht. Die Nervosität steigt. Und dann macht sich langsam das Gefühl breit, dass gerade etwas sehr Ungewöhnliches geschieht. Die altgewohnte Ordnung bekommt einen Riss und sie fängt an zu bröckeln. Man fragt sich, was wird wohl dahinter zum Vorschein kommen? So oder so ähnlich werden sie sich gefühlt haben damals in Jerusalem, im Tempel, als es nicht weiterging. Die Opfertiere waren geschlachtet, das Blut an den Altar gestrichen, das Feuer war entzündet worden, die passenden Psalmen gesungen. Und dann ist der Priester halb verborgen hinter dem Weihrauchschwaden im Heiligtum verschwunden. Normalerweise war das dieser Teil nur 3 Minuten lang und dann kehrte er ohne Weihrauch wieder zurück und beendete den Gottesdienst. Aber diesmal blieb er verschwunden. Die Minuten flossen träge dahin. Es zog sich wie Kaugummi, die Sonne stieg immer höher, es wurde heiß und heißer und Schweißperlchen bildeten sich auf allen Sternen. Als er dann endlich kommt und es weitergeht, da ist es trotzdem nicht so, wie es sein sollte. Er spricht nicht die uralten Worte, die Worte des Segens. Die Worte, die Wachstum und Reichtum bringen sollen und die das gute Gefühl vermitteln, dass man nicht alleine ist, sondern dass Gott da ist und seine Hand über uns hält. Er hebt zwar die Arme und bewegt die Lippen, aber es kommt keine Silbe darüber. Er gestikuliert, er versucht es mit Zeichensprache, er ist puterrot im Gesicht, aber nichts, null, es kommt nur ein Krächzen, mehr nicht. Und er winkt dann, sie sollen gehen, und dann wendet er sich um und stolpert davon. Keiner geht nach einem solchen Gottesdienst einfach nach Hause. Die bleiben alle zusammen stehen, und es geht zu wie in einem Bienenstock. Jeder hat eine Theorie, was passiert ist. Ist er krank? Hat er einen Schlaganfall gehabt? Oder zu viel Weihrauch eingeatmet? War da eventuell eine Vision, ein Engel, der ihm schlechte Nachrichten gebracht hat? Habt ihr die glasigen Augen gesehen und puterrot war? Nein, nein, nicht puterrot, leichenblass. Und jemand fragt, gilt der Gottesdienst eigentlich, wenn er nicht richtig abgeschlossen worden ist? Wo doch schon alles ungültig wird, wenn das Opfertier nur einen Fleck hat oder das Messer, mit dem es geschlachtet wird, rostig ist oder eine Scharte hat. Und jetzt, wenn der Priester nicht sprechen kann oder wenn er sich verhaspelt, was ist denn dann? Hat es jetzt Vergebung gegeben oder nicht? Müssen wir noch ein Schaf kaufen und das opfern? Warum hat er bloß nichts gesagt? Warum spannt er uns so auf die Folter? Draußen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Er machte sich durch Handzeichen verständlich, blieb aber stumm. Da merkten sie, dass er im Tempel irgendeine Erscheinung gehabt hatte. Szenenwechsel. Alles ist wie immer. Es hat alles seine Ordnung. Es ist ein herrlicher Tag. Da steht man gerne auf. Es gibt Frühstück, Kaffee und Brötchen. Sie will keinen Kaffee. Sie sagt, sie hätte schlecht geschlafen. Und das stimmt auch. Sie hat Ringe unter den Augen. Und nach einem halben Brötchen wird sie bleich, presst sich die Hand auf den Mund und rennt raus. Komisch. Das geht jetzt jeden Morgen so. Und dann ist sie plötzlich komplett von der Bildfläche verschwunden, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Dabei versteckt sie sich nur im Geräteschuppen hinten auf dem Weinberg und hat die Tür abgeschlossen und auch die Fensterläden verriegelt. Keiner soll wissen, wo sie ist. Sogar das Essen muss man ihr durch eine Klappe schieben, wo die Katze eigentlich sonst immer nur Zutritt hat. Lästig ist das. Denn seine Frau Elisabeth wurde schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Und als sie endlich wieder rauskommt, nach ungefähr 5 Monaten, da geht plötzlich die Sonne auf. So strahlt sie übers ganze Gesicht. Ihr wisst es, sie ist nicht jung. In der Luther-Übersetzung steht, sie war hochbetagt. Sie ist wahrscheinlich auch nicht schön gewesen. Aber alle waren fasziniert und haben auf ihren Babybauch gestarrt. Und das ruft doch Staunen vor. Eine Schwangerschaft in dem Alter. Und sie werden gesagt haben, was? Elisabeth, in dem Alter gibt's das? Na sowas. Und man wüsste doch gern, was der werdende Vater dazu zu sagen hat. Und alles wendet sich ihm zu, aber er hebt nur die Arme und er fuchtelt mit den Händen rum und macht den Mund weit auf, aber es kommt gar nichts daraus. Seine Lippen bewegen sich, er wirkt, aber es ist nur ein Krächzen, nichts, Schweigen, genauso wie vor. Und erst als es soweit ist und das Baby endlich kommt und den ersten Schrei tut, da schreit auch der Vater los und jauchzt und jubelt, dass es nur so eine Art hat. Er kann es gar nicht mehr lassen. So viel hat er zu rufen und zu sagen. Und ich lese von Vers 68 aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich unser angenommen und uns Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du, Baby, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Jetzt ist es heraus, endlich. Und was ich euch jetzt hier so trocken vorgelesen habe, das hat Zacharias gesungen, geschrien, getanzt, gepredigt die ganze Zeit. Er ist buchstäblich aus dem Häuschen. Wisst ihr, wenn ein Baby geboren wird, dann ist man aus dem Häuschen. Das ist einfach schön. Aber wenn alles dran ist, Arme und Beine und so, dann geht man irgendwann zur Tagesordnung über. Auch wenn die Mutter alt ist, irgendwann ist es normal und höchstens die Ortspresse, die Lokalpresse, der ist das noch eine Schlagzeile wert, mehr nicht. Aber wenn ihr Mann im Gottesdienst stumm wird, obwohl er eigentlich predigen sollte, und dann Woche für Woche auf der Kanzel steht und nicht predigen kann, dann ist das natürlich eine Sache, wo man viel länger drüber redet. Es gibt eine Pause, eine lange Pause. Und wenn Gott diesem Mann ein Geheimnis anvertraut und gleichzeitig sagt, halt den Mund. Und wenn dieser Mann Einblick in die unsichtbare Welt bekommt und berührt wird von den Kräften des Himmels und dann nichts weiter sagen kann, nicht einmal das schier Unmögliche, dass seine hochbetagte Frau schwanger wird, was dann? Dann muss er ja eigentlich platzen. Und die Neugier wird so groß von allen, die das mitkriegen. Gott ist ein Meister darin, Spannung zu erzeugen und uns auf Zehenspitzen stehen zu lassen und zu sehen, was los ist. Gott ist ein Meister der Inszenierung. In der Offenbarung des Johannes steht, dass alle im Himmel wie gebannt auf Jesus schauen, wie er das siebte Siegel öffnet, das aufdeckt, was am Ende kommt. Alle halten den Atem an. Alle schauen auf Jesus. Millionen und Abermillionen von Augenpaaren. Und es wird eine halbe Stunde lang Stille im Himmel sein. Pause. Pause im himmlischen Gottesdienst. Eine halbe Stunde nichts. Staunen, schweigen und alle starren nur auf die Hände Jesu. Wir leben jetzt im Advent. Advent, das bedeutet Vorbereitung, einstellen auf Gott, der kommt. Vielleicht sind Worte gar nicht dafür geeignet. Vielleicht steigt ja auch die Spannung, wenn Gott nichts sagt und wenn er nichts tut. Vielleicht erhöht sich ja unsere Aufmerksamkeit, wenn nichts passiert und wenn wir etwas schmerzlich vermissen müssen. Vielleicht brauchen wir auch die Pausen. Pausen in unserem Alltag, Pausen auch im Gottesdienst. Stille, in der Gott durch das, was fehlt, anfängt zu reden. Kleine Ursache, große Wirkung. Wenn der Pegel des Nichts, der Leere, der Erwartung, der Neugier, der Sehnsucht, der Verzweiflung genügend hoch gestiegen ist, dann kann vielleicht die Fülle der guten Nachricht von Gott besser sich in unsere Leere ergießen und alles ausfüllen und unsere Herzen tränken, die so durstig sind. Gelobt sei der Herr. Das ist das Erste, was Zacharias nach 9 Monaten über die Lippen kommt. Gelobt sei der Herr. Das ist ein Gebet, kein Fluch. über die zurückliegende Zeit und über die Krankheit, die ihn so lange, 9 Monate gelähmt hat. Nein, gelobt sei der Herr. Ein einfaches Gott, du hast recht, was du tust, ist richtig, ich segne dich, denn deine Pläne sind immer besser als meine, als besser als alles, was Menschen ersinnen können. Und dann lüftet er das Geheimnis. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er besucht und erlöst sein Volk. Er besucht uns. Mit diesem jubelnden Satz fasst Zacharias die graue Vorzeit und die unbekannte Zukunft in einem Wort zusammen. Besuch. Besuch ist das Schönste, was uns passieren kann. Auf den Besuch haben wir lange gewartet. Dieser Besuch ist etwas ganz Besonderes. Es ist der Herr selber, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier erinnert sich Zacharias wahrscheinlich an früher, an paradiesische Zustände. Als Adam mit Gott im Garten spazieren ging und sie sich täglich verabredet haben und tiefe Gespräche geführt haben. Von Angesicht zu Angesicht. Und er denkt vielleicht an die geheimnisvollen 3. Die großen 3, die Kundschafter, die Abraham besucht haben, als der Siesta gemacht hat in der Mittagshitze. Und die ihm, dem Enttäuschten, dann das Samenkorn der Hoffnung in sein Herz pflanzen, dass Gott doch noch einen guten Plan mit ihm hat und ihm einen Sohn schenken wird. Und aus diesem Sohn wird ein Volk werden, das die ganze Welt segnen wird. Und ihm fällt vielleicht Elia ein. Elia, der so nah bei Gott war, dass er hinter dem Heiligen hersehen durfte, was kein anderer Mensch vorgetan hat. Und jetzt kommt das Beste, ruft Zacharias. Gott wird uns wieder besuchen und er hat Erlösung im Gepäck. Macht euch bereit. Und auch das Kind, das Anlass der ganzen Aufregung ist, wird bedacht. Und er sagt, du Baby wirst eine ganz wichtige Persönlichkeit sein. Du bist zwar nicht der Messias, aber Prophet wirst du. Ankündiger, Ausrufer, Sprachrohr Gottes, Vorläufer, Wegbereiter für den, der kommen soll. Jesus Christus, unser Herr, nennt Johannes den Täufer später den größten aller Propheten. Nicht, weil er größere Taten getan hat als Elia oder einen wichtigeren Bund geschlossen hätte als Mose, nicht, weil seine Predigten besser gewesen wären als die seiner Vorläufer, auch nicht, weil sich ganz Israel bekehrt hat, sondern weil er ganz einfach am nächsten dran ist an Jesus. Aber jeder von uns hier ist größer als Johannes der Täufer, weil wir alle noch näher dran sind an Jesus. Wir kennen Jesus. Und er erfüllt uns mit seinem Geist. Wo alle dann die Ohren spitzen und mehr wissen wollen, genaueres über den Messias, wann und wo und wie er kommen wird, da scheint Zacharias irgendwie wie geblendet zu sein und die Worte versiegen wieder auf seinen Lippen. Und er redet etwas vom Licht aus der Höhe und von dem hellen Schein, der in die Finsternis dieser Welt leuchtet. Und er stammelt etwas vom Frieden und dass man auf den Weg des Friedens abbiegen müsse. Und dann bricht sein Lied, seine Predigt, seine Rede irgendwie seltsam ab. Ob die Leute wohl einfach weggegangen sind? Wie uns das manchmal passiert, wenn wir was von Jesus erzählen? Oder ob sie vielleicht instinktiv gemerkt haben, dass das Licht aus der Höhe nicht nur die Feinde Israels blendet, sondern dass sie selbst auch in das Licht gestellt werden und dass ans Tageslicht kommt, was sie tun und wonach sie trachten. Oder ob sie ihn ausgelacht haben oder ob sie wütend geworden sind. Wir wissen das nicht. Aber wir wissen, dass Jesus der Retter und Richter nicht nur bei den anderen aufräumt und uns ungeschoren lässt, sondern dass er gerade zu uns kommt und gerade mich und mein Leben beleuchtet. Er bereitet nicht einfach nur gnädiges Dunkel über unsere Gedanken und Taten, sondern stellt sie ins Licht vor seinem Angesicht und er richtet zwischen Gut und zwischen Böse. Und leidet dann selbst an Händen und Füßen gekreuzigt für meine Sünden. Und er trägt sie. Und er blutet für mein Heil. Und durch seine Wunden sind wir gerettet. Das Licht Jesu, offenbart zuerst die Ruinenlandschaft meiner Lebensgeschichte. Und dann beginnt Jesus im Heiligen Geist das Werk des Neuaufbaus, wenn ich ihn lasse. Frieden wird, wenn ich Ja sage, wenn ich einbiege auf den Weg des Friedens. Und das muss ich fragen. Sagst du Ja zu Jesus? Advent ist nicht automatisch. Freude ist auch nicht automatisch. Frieden wird nicht automatisch, es sei denn, du nimmst ihn an und sagst, hier bin ich. Komm und erfülle mein Herz. Ohne dich bin ich verloren. Liebe Schwestern und Brüder, Schweigen und Lehre spricht manchmal lauter als jede Predigt. Gott redet manchmal so, durch Schweigen und Lehre, auch in deinem Leben. Eingeschlossen sein und warten ist so schwer. Meine Mutter ist gerade 94 geworden und sie sagt, Geduld liegt mir nicht. Aber ich glaube, das muss ich noch lernen. Eingeschlossen sein und warten ist so schwer, aber es kann der Plan Gottes sein, der am Ende zu einem wunderbaren Ergebnis führt. Sich nicht wegducken, wenn das Licht Gottes in dein Leben scheint, das bringt Gnade. Und Jesus jetzt schon loben, bevor er kommt, das ist Advent. So feiert man Advent richtig. Jesus loben, bevor er kommt. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, danke, danke, dass du Hoffnung in unser Herz säst, dass du kommst und dass du uns erlösen wirst. Ganz viele auf dieser Welt kennen dich nicht. Und unsere Nächsten glauben dir nicht. Aber wir hoffen auf dich. Und wir wollen dich einlassen. Und ich bitte, erneuere uns. Mach uns zu einem Zeugnis der Hoffnung, dass du wirklich da bist. Und wir freuen uns auf dich. Und wir geben dir die Ehre. Amen.